Lola Punk. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain auf meinmusikpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 12. und damit vorerst letzten Ausgabe von Papa La Punk in Staffel 1. Keine Sorge, es wird eine zweite Staffel geben. Heute ist wieder eine Band zu Gast und diese bringen ein neues Album heraus. Weiter, weiter heißt das Album und die ein oder andere Person weiß jetzt auch schon, um welche Band es geht. Es geht um Fahnenflucht. Ich spreche mit Sänger Thomas und Gitarrist Kai über das neue Album, darüber, wie es entstanden ist, aber auch über die Inhalte. Wir quatschen natürlich wie immer ein bisschen links und rechts. Sie haben außerdem 4 Lieder mitgebracht und natürlich habe ich auch einen Song vom neuen Album ausgesucht und der heißt Vater Unser. Worin es darum geht, hört ihr jetzt und wir sprechen später natürlich auch nochmal darüber. Erscheinen wird vielmehr das Album am 28. Mai 2021 bei Aggressive Punk Produktion. Weiter, weiter heißt es, wie gesagt, und der Song heißt Vater Unser. Und so klingt er. Ja, herzlich willkommen Thomas, herzlich willkommen Kai.
Ja, hallo Felix.
Hey.
Schöne Grüße von 2 von Fahnenflucht.
Ja, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir wollen über euer neues Album sprechen. Weiter, weiter heißt es und kommt am 28. Mai dann auf den Markt. Es gibt eine Menge zu besprechen, habe ich den Eindruck, sowohl was die Albumentstehung angeht, als auch natürlich den Inhalt. Ihr habt Musik mitgebracht und ja, wir wollen uns so ein bisschen da durchhangeln. Und anfangen möchte ich aber mit etwas, das ihr womöglich aus den bisherigen Episoden schon kennt, aber wo bisher alle durch mussten und auch ihr als allerletzter. Ich frage meine Gäste eingangs immer, was ist Punk für euch?
Ach, also doch, ich dachte, ich hatte das so mitbekommen, dass diese Frage mittlerweile sich erledigt hatte und da war ich ganz froh drüber. Aber dann hat die sich wohl noch nicht erledigt. Ja, was ist Punk?
Ja, alles und nichts, ne? Für jeden das eigene. Im Endeffekt.
Erstmal furchtbar schwer auch zu definieren. Also Punk ist ganz bestimmt nicht irgendwie in Schubladen oder in Kategorien zu denken. Und ja, mehr kann ich da momentan auch gar nicht viel zu sagen.
Für mich wäre es vielleicht hauptsächlich Nonkonformismus. Und aber im Endeffekt, Punk ist das, was du draus machst. Da traf du nie.
Ja, lassen wir es so stehen und reden über euch statt über was ist Punk. Seit dem letzten Album ist ja dann doch eine ganze Weile Zeit vergangen. 2016 kam Angst und Empathie raus. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2021. Es hat sich einiges in der Welt bewegt, aber auch bei euch im Line-Up. Vielleicht fangen wir damit mal an. Kai unter anderem ist ja auch noch gar nicht so lange dabei. Was hat sich bei euch alles verändert?
Ja, wenn du jetzt das Line-Up ansprichst, dann ist natürlich mit dem Kai vor 5 Jahren jemand in die Band getreten, der sicherlich auch, was das aktuelle Album angeht, einen gewichtigen Einfluss genommen hat. Und ja, wir sind da sehr froh drüber, dass das alles so gelaufen ist. Rainer ist leider seit
2 Jahren oder
knapp 2 Jahren eigentlich schon, ne? Raus. Es war so ein bisschen einerseits absehbar, aber dann doch in der Umsetzung auch ein bisschen überraschend. Und glücklicherweise konnte das gut kompensiert werden, dadurch, dass der Mole aus München wieder in den Ruhrpott zurückgekehrt ist und er somit eigentlich das Erbe von Rainer wiederum antreten konnte. und wir an der Stelle nicht in Anführungszeichen nochmal komplett nach einem neuen Gitarristen suchen mussten, sondern mit Mol auf jemanden getroffen sind, den wir natürlich aus der Vergangenheit schon kannten und geschätzt haben.
Ja, und der ist dann auch direkt zum Album wieder dazugekommen und ja, ich hatte am Anfang ja auch für beide ausgeholfen, eine Zeit lang, in der Phase, wo Mole nach München gezogen ist und hatte dementsprechend auch schon Konzerte mit beiden gespielt, also ja, wir kennen uns da auch alle schon in dem Sinne.
Ja, ja, altvertrautes Personal, das dann zurückkehrte, beziehungsweise eben mit Kai jemand, der mit der Band ja auch schon vertraut war. Wir wollen vor allem jetzt erstmal so ein bisschen auf die Albumentstehung blicken. Ihr hattet nach dem Vorgängeralbum eine ganze Menge Konzerte auch gespielt, habt euch dann eine Auszeit genommen, die einfach auch nötig war, hatte ich jetzt so den Eindruck anhand der Presseinformation. War da einfach dann auch am Ende so ein bisschen, ja, ich sag mal, der Saft raus bei euch? Hattet ihr das Gefühl, dass ihr wirklich jetzt mal die Band sein lasst, dass man einfach mal wieder so ein bisschen, salopp gesagt, Wochenenden auch für was anderes Zeit hat, außer nur Musik zu spielen?
Ja, es war ja jetzt nicht so, dass wir tatsächlich jedes Wochenende unterwegs gewesen sind, aber durchaus eine Zeit lang jedes zweite Wochenende. Und wenn man jetzt zum Beispiel wie ich getrennt erziehend ist nebenbei noch, dann hat man in Anführungszeichen danach eigentlich kein freies Wochenende mehr, weil man entweder mit der einen oder anderen Sache beschäftigt ist. Und was auch erschwerend hinzukam, durch das viele Live-Spielen haben wir es einfach nicht forcieren können, am neuen Album zu arbeiten. Und das war auch einer der Hauptgründe dafür, uns einfach auch mal eine kleine Auszeit zu nehmen, um den Prozess einfach mal ein bisschen voranzutreiben. Und das hat eigentlich auch ganz, ganz gut geklappt.
Ja, würde ich auch so sagen.
Ihr habt euch dann zusammengesetzt, habt das Album erarbeitet, nenne ich es jetzt mal, und obwohl es jetzt 2021 Ende Mai rauskommt, stand tatsächlich der Großteil des Albums schon, bevor Corona unser aller Leben bestimmte, / diktierte, ja, wie auch immer. War das rückblickend ein riesengroßer Vorteil, den ihr hattet, verglichen mit ja, Bands, die dann versucht haben, irgendwie während dieser Pandemie irgendwie ein Album an den Start zu bringen?
Kann man schwer sagen. Also wir haben es ja halt vorher gemacht. Ja, ich sag mal so, am Anfang war es auf jeden Fall nicht unbedingt ein Vorteil, nicht ins Studio gehen zu können, sondern Teile der Vorproduktion auch über Zoom zu machen und überhaupt nicht wissen zu können, ob wir überhaupt ins Studio gehen können. Und aber naja, man kann halt nicht im Nachhinein sagen, was passiert wäre, wenn wir das während Corona geschrieben hätten. Versuchen halt auch nicht unbedingt immer auf aktuelle Themen direkt Einfluss zu nehmen im Songwriting, weil...
Ja, interessanterweise klingen halt ein paar Zeilen irgendwie aus dem einen oder anderen Lied so, als könnten sie einen Corona-Bezug haben oder sowas thematisch, was aber definitiv nicht der Fall ist, da, wie gesagt, die Texte und die Stücke ganz überwiegend vorher schon feststanden. Wir haben uns zwar auch im Studio letztes Jahr noch über die ein oder andere Zeile haben wir noch diskutiert und es wurden da sicherlich auch noch just in time ein paar Sachen geändert. Aber wie gesagt, nichts in Bezug auf Corona oder sowas. Das war höchstens ein Hindernis dahingehend, dass wir den Aufnahmeprozess im Studio nicht so durchführen konnten, wie wir das eigentlich gewohnt ja. waren, indem man mit allem Mann vor Ort ist. Das war nicht möglich. Und auch in der Zeit vorher mussten wir schon viel über Zoom erledigen in der Absprache. Ja, das war eine interessante Erfahrung, das mal so zu machen.
In der Vergangenheit haben andere hier erzählt, dass das mitunter sogar ganz vorteilhaft war, wenn immer nicht alle im Studio waren, weil man dann so ein bisschen zielstrebiger, / damit auch kostensparender arbeitet. Ist das was ihr ähnlich empfunden habt?
Ja, die Diskussionen gehören halt schon dazu, dass man alle zusammen da sitzen hat und irgendwie, ob jetzt online oder vor Ort, dass alle drüber diskutieren. Das ist bei uns auch schon wichtig, dass da jeder irgendwie mit zufrieden ist mit den Songs. Und da nehmen wir dann auch mal eine Diskussion für in Kauf, die vielleicht ein bisschen Zeit kostet, aber unterm Strich das Ergebnis für alle ja, besser macht, gefühlt.
Ja, man muss dazu sagen, dass wir, dass Kai und ich zum Beispiel auch uns dass wir einige Stunden damit zugebracht haben, uns eventuell über eine einzige Zeile irgendwie verständigen zu müssen, wie es jetzt formuliert wird oder wie der Kontext sein soll. Und dass diese Arbeit aber größtenteils noch vor 2020 gelaufen ist. Also so Richtung Ende 2019, zweites Halbjahr 2019, wo es eigentlich ein bisschen forcierter Richtung Albumproduktion schon ging. Und von daher, grundsätzlich ist es aber schön, im Studio mit allem Mann da zu sein. Und das würde bei uns auch nicht großartig an der Disziplin dann schrauben. Außer wenn ich vielleicht zu früh anfange, Bier zu trinken oder so.
Ja, oder alle.
das kann dann mal hinderlich sein, ja.
Okay, halten wir also fest, unterm Strich bleibt Corona auch für euch eher ein Hemmnis im Albumproduktionsprozess, auch wenn ihr den Großteil der Vorarbeit schon davor geleistet habt. Dass textlich manches wirkt, als wäre es während der Pandemie entstanden, spricht ja nicht unbedingt gegen eure Texte, sondern eher gegen gewisse gesellschaftliche Umstände, die sich einfach null verändert haben. Aber dazu vielleicht dann später mehr. Ich habe in einer E-Mail an Thomas schon mal geschrieben, herzlichen Glückwunsch zum Album, und habe einfach nur das Wort Brett dahin geschrieben, weil das so wirklich meine allererste Assoziation zu diesem Album war. Und ich konnte das dann im ersten Moment auch gar nicht irgendwie so konkreter fassen. Ich habe mir das Album dann wieder und wieder angehört und dann habe ich einfach das gemacht, was man vielleicht häufiger mal machen sollte, und bin einen Schritt zurückgegangen und habe mir euer Vorgängeralbum nochmal angehört, um mir vielleicht auch klarer darüber zu werden, was ist es, was ich hier so anders empfinde? Warum empfinde ich dieses Album irgendwie härter oder direkter, als es bei den Vorgängeralben der Fall war? Und mein Eindruck oder meine erste Frage ist erstmal, habt ihr auch den Eindruck, dass dieses Album nochmal eine Spur schärfer musikalisch ist?
Das war das Ziel auf jeden Fall, dass man sich weiter steigert, wie sich auch die Alben vorher jeweils gesteigert haben. Das sollte so weitergeführt werden quasi.
Also ich glaube, dass wir bei dem Album geschafft haben, insgesamt eine etwas aufgeräumtere Struktur in den Stücken zu haben. Also dass Strophen eindeutiger sind und auch abgegrenzt dazu Refrains eindeutiger. Aber insgesamt ist der Sound schon sehr wuchtig umgesetzt worden, auch im Mix von Matthias Lohmeller vom Dogma Klang Studio.
Von Matze.
Und ich würde auch sagen, dass es ein Ticken härter ist, ein Ticken druckvoller als noch das Album davor. Und wie gesagt, insgesamt ein bisschen runder.
Ja, wenn es so erwünscht war, dann ist es ja umso besser, dass es dann am Ende auch so gelungen ist. Ich begebe mich jetzt hier auf ganz, ganz dünnes Eis, weil ich höre viel Musik, aber ich bin halt jemand, der überhaupt kein Instrument spielt. Aber ich meine etwas gehört zu haben, und möchte von euch wissen, ob ihr diesen Eindruck teilt.
Okay.
Ich habe das Gefühl, dass in vielen Punk-Songs oder auch Songs, die aus der Hardcore-Ecke kommen, Schlagzeuge vor allem über die Bassdrum und über die Toms funktionieren. Aber selten die Becken einen treibenden oder irgendwie besonders betonten Charakter haben. Mhm. Als ich mir euer Album angehört habe und wieder angehört habe, ist mir aufgefallen, dass es insbesondere in den ersten beiden Liedern, meine ich, Stellen gibt, so im Refrain, in denen die Becken einen sehr dominanten Charakter einnehmen, auch im abgemischten Zustand. Jetzt kann es sein, dass ich hier totalen Stuss erzählt habe. Es kann aber auch sein, dass ich richtig liege. Vielleicht liegt die Wahrheit wie so oft auch irgendwo in der Mitte. Ich habe jedenfalls den Eindruck gehabt, dass ihr da ein ich nenne es mal Punk-untypisches Stilmittel genutzt habt.
Also du meinst, dass die Becken quasi einfach lauter waren jetzt im Refrain als sonst, oder?
Oder auch einfach viel klarer gespielt werden. Ganz oft wischt ja so ein Becken nur so an, ist mein Eindruck in so Punk-Rock-Produktion, während das sehr, sehr klar ist. So dieses, ich würde sagen, das ist sonst eher so ein typisches, Metal-Stilmittel, vielleicht auch dieses ganz klare Disch, 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 Disch. Und das ist mir, ich würde behaupten, zumindest in Welt und in Bewegung sehr stark aufgefallen.
Ja, also die Becken sind halt diesmal sehr schön aufgenommen worden. Vielleicht liegt es daran, dass die halt im Aufnahmeprozess ein bisschen die Bassdrum isolierter aufgenommen werden konnte, dadurch, dass wir so ein Triggerfell verwendet haben. Ansonsten wüsste ich jetzt, also war jetzt keine bewusste Entscheidung, dass wir gesagt haben, die Becken müssen jetzt lauter oder sowas.
Ich meine, Jan ist schon generell ein Schlagzeuger, der sehr viel Wert auf Genauigkeit legt, genau. Und auf einen entsprechenden Eindruck, die, was das Schlagzeug hinterlassen soll. Und der, da geht es jetzt halt beim Jan nicht nur um Snare und Kick, sondern er nimmt jedes einzelne Bestandteil seines Schlagzeugs sehr ernst und versucht es am bestmöglich irgendwie in Szene zu setzen. Und ja, ich denke, dass das Schlagzeug insgesamt auch im Verhältnis zum Vorgängeralbum nochmal ein bisschen treibender und aufgeräumter ist.
Ja. Dann lassen wir das mal so stehen mit meinem musikalischen Halbwissen hier, das ich in diesem Podcast gerade eingestreut habe. Und widmen uns vielleicht einfach mal eurem ersten musikalischen Mitbringsel, bevor wir dann so ein bisschen thematisch in das Album eintauchen. Was habt ihr als erstes mitgebracht?
Oma Hans mit Ideale Fadenkreuze. Das kommt von mir und das war, ich sag mal, ganz zurück in der Zeit, bevor es quasi YouTube und so weiter gab, habe ich irgendwie meine Zeit damit verbracht, auch mal einfach URLs einzugeben im Browser, weil Google auch noch nicht so ergiebig war, um neue Seiten zu finden, neue Sachen zu finden, und habe einfach auch Quatschwörter eingegeben und schiffen.de dabei gefunden. Und das war damals so ein Label, wo Oma Hans drauf war, Blumen am Arsch der Hölle, Angeschissen und ich glaube auch Turbostadt, die ersten paar Sachen. Und ich dachte erst, das wäre ein Witz wegen Angeschissen und sowas und habe mir das alles runtergeladen. Man konnte sich die MP3s in grottiger Qualität runterladen und habe mir das dann angehört und habe das irgendwie sehr gut gefunden und habe aber auch nicht damit gerechnet, dass das irgendwie eine Band war, die man kennt, und habe dann erst auf Konzerten festgestellt, weil ich mir Buttons dann geholt hatte, dass andere die auch kennen und gut finden. Und ja, ist auf jeden Fall eine Band, die generell, die ganzen Rachut-Sachen sind sehr, sehr spannend für mich. Also das ist einfach was resoniert mit mir, die ganze Grundstimmung, die in den Songs verarbeitet war. Und Ideale Fadenkreuze ist halt so einer der ersten Tracks, die wirklich gezündet haben bei mir.
Irgendwie lustig so, was man halt so früher mal gemacht hat. Einfach Dinge oben eingeben und gucken, ob es diese URL gibt. Ich kann das nachvollziehen. Ja, und tatsächlich sind die ersten Turbostadt-Alben auch bei Schiffen rausgekommen. Und du hast es angesprochen, Rachut, also Jens Rachut, der ja über Oma Hans hinaus bekannt ist, vor allem, ich würde sagen, über Dackelblut, ist auch hier natürlich auch eine der treibenden Kräfte. Und wir hören rein in Ideale Fadenkreuze vom Album Bremen, Zürich, Karlsruhe. 2001 ist das schon erschienen, wie gesagt, bei Schiffen.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah, und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ihr habt auf diesem Album gefühlt ich möchte sagen, so ein Potpourri textlich verarbeitet von allem, was man scheiße findet auf dieser Welt, um das mal so ganz salopp zu formulieren. Und darüber hinaus fragte ich mich dann, inwiefern in eurem Fall dann auch die Band einfach Therapiemöglichkeit Nummer eins ist, beziehungsweise vielleicht auch Ventil, um eben an diesem ganzen Kladderadatsch, der da draußen vor sich geht, nicht so irgendwie verrückt zu werden oder zugrunde zu gehen. Ihr habt über die Klimakatastrophe, über Kapitalismus, über Rassismus, über das Patriarchat, über Nationalismus und über vieles, vieles mehr auf diesem Album gesungen oder singt es noch. Wie wichtig ist die Band als Therapiemedium, insbesondere was die Texte angeht, Thomas?
Da sprichst du eigentlich auch eine wichtige Wirkungsweise an. Es ist natürlich einerseits bei Themen, die einen stören oder Dinge, die einen aufregen, ist es natürlich möglich, sich mit seinem im Freundeskreis darüber zu unterhalten und Dinge vielleicht ein bisschen aufzuarbeiten oder sowas. Aber es ist nochmal ein ganz anderer Reiz, das zu einem Musikstück zu machen und das im Rahmen von Fahnenflucht zu verpunken, sozusagen. Und ja, wie du gehört hast, wahrscheinlich schreie ich auch ganz gerne. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass man manchmal auch einfach ein bisschen Frust und Wut ablassen kann. Ja, funktioniert ganz gut.
Ja, im Endeffekt ist es aber auch so, dass wir die, also jetzt nicht so, es gibt ein paar persönliche Tracks auf dem Album, aber viele sind auch politisch und wir diskutieren halt auch viel über die Themen, die wir einarbeiten und in dem Sinne soll es halt auch nicht nur für uns ein Auskotzen sein, sage ich mal jetzt negativ gesagt, sondern es soll halt auch vor allen Dingen für andere Leute irgendwie Anstoß geben, dass man da halt auch zeigt, dass man sich über solche Themen Gedanken macht, dass man damit nicht alleine ist, wenn man sowas so empfindet, was ja teilweise so vorkommen kann, wenn man sich nur bestimmte Musikgenres anhört und denen eigentlich nur über Liebe und alles ist gut und wir sind zusammen und toll und dann weiß ich auch nicht. Das ist für mich persönlich ist das nicht die Musik, die ich hören wollen würde und das, was wir machen, ist halt das, was ich selber gerne hören würde. So würde ich es vielleicht formulieren oder auch gerne höre von anderen.
Kais kleine Nachtmusik.
Ja. Zum Einschlafen.
Ich schreie dich zum Einschlafen an.
Genau,
das ist auf jeden Fall mal was Neues, ne? Also man kennt es ja, so richtig mal zum Aufwachen angeschrien werden, gibt es ja auch nichts Schöneres, ne? Aber so zum Einschlafen, sich so ein bisschen Schlaf schreien lassen, klar, warum nicht?
Oh, ja.
Ihr habt es angesprochen, für euch als Band ist es auch wichtig, dass ihr das Ganze thematisch komplett tragt. Das ist natürlich irgendwie jetzt so eine Selbstverständlichkeit, aber nehmt mich vielleicht mal trotzdem so ein bisschen mit in den Entstehungsprozess eurer Texte, eurer Lyrics. Denn ganz oft ist es ja schon so, dass in Bands einer schreibt, trägt diese Dinger dann dahin, dann wird wahlweise darum die Musik gebastelt oder es funktioniert eben einfach genau andersrum. Ihr habt jetzt schon betont, ihr habt das auch in anderen Interviews schon mal gesagt, dass ihr sehr viel auch über Texte diskutiert, dass ihr da Zeilen auseinandernehmt. Wie genau kann man sich das vorstellen bei euch?
Ja, also bei dem Album war es grundsätzlich schon mal ein bisschen anders, weil der Kai einen guten Fundus an Stücken und nicht nur musikalische Gerüste, sondern auch dazu bereits thematisch zugeordnete Texte mitgebracht hatte.
Oder Textfragmente.
Und wir im Endeffekt dann eigentlich nur die Aufgabe hatten, das einerseits musikalisch natürlich dann auch nochmal ein bisschen fit zu machen. Und ja, Kai und ich haben dann auch einen ausgiebigen Diskussionsprozess über die ein oder andere Zeile gehabt, die ausgetauscht werden sollte. Und wenn ich quasi etwas vorgeschlagen habe, dann hat Kai natürlich auch manchmal wieder interveniert und gesagt, ja, aber das müsste man vielleicht nochmal so und so denken oder so und so formulieren. Und so dass im Endeffekt meistens im Ergebnis das Bessere steht. Und
hoffentlich, ja.
Ja, doch. Ja. Ich denke schon. Also ja. Dinge dürfen halt in Anführungszeichen nicht zu plakativ oder zu einfach in der Formulierung sein, sondern gerne auch mal ein bisschen um die Ecke gedacht, ohne dass es dann zu verkopft irgendwie sich anhört.
Ja, der schmale Grat zwischen Turbostaat und der 0815 Schülerband, also nie, nicht zu gerade raus, aber auch so, dass man die Texte noch verstehen kann.
Ja.
Ja, es war zum Beispiel bei einem Stück BRND, was ja eigentlich Bernd heißt.
Oder auch Bundesrepublik Nazi-Deutschland, wie manche Leute gesagt haben.
Genau, viele Leute sind, sie können, da kann man ein lustiges Rätselraten machen, was das Stück dann eigentlich heißt. Da sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es gerade da, dass ein einfach formulierter Refrain da viel besser ist, als da noch irgendwie eine besonders kreative Formulierung irgendwie zu finden, sondern da kann man einfach sagen, nö, ihr seid Nazis, ihr seid Faschisten.
Ja.
Und im Kontrast dazu stehen aber dann wiederum die etwas komplizierteren Strophen in dem Stück.
Dann lasst uns doch mal so ein bisschen tiefer in das Album eintauchen. Ich habe mir hier so zwei wunderschöne kleine Zettel geschrieben, auf denen irgendwie ich irgendwelche Stichworte nur notiert habe, die mir so in den Kopf schossen, als ich das Album angehört habe. Und ich würde vorschlagen, wir gehen das jetzt einfach mal so ein bisschen peu à peu von oben nach unten durch, ohne dass wir jetzt hier das Album en Detail besprechen, denn ich glaube, sonst sitzen wir hier morgen noch bei 14 Liedern.
Ja, wir haben Zeit.
Ihr fangt, oder das Album beginnt mit Welt. Das ist ein Lied, glaube ich, an dem man jetzt textlich gar nicht so viel rumdeuteln muss, aber ein textliches Thema aufgreift mit der Klimakatastrophe, mit der Ausbeutung von Ressourcen und so weiter, die meinem Empfinden nach in der Musik ganz allgemein, aber auch innerhalb von Punk und Hardcore und weiß der Geier eine sehr, sehr kleine Rolle bis gar keine gespielt hat, bis vor wenigen Jahren. Wie wichtig war es euch, dieses Thema aufzugreifen?
Ja, also es liegt halt einfach auf der Hand und ich glaube, es hat uns einfach auch auf Tour oft beschäftigt in Diskussionen, die jetzt auch gar nicht mal unbedingt dann immer um Songs gehen, sondern einfach um allgemeine Themen, und das war eins der ersten Themen, was auf der Tafel stand, wo wir so Themen gesammelt haben, was drauf soll. Und was jetzt zum Beispiel auch nicht drin ist, ist auch noch das mit dem Artensterben, was ja auch auf uns zukommt, wenn wir so weitermachen, und ist auf jeden Fall kein Thema, was irgendwie nicht angesprochen werden kann. Es ist auch tatsächlich, wie du auch schon gesagt hast, erschreckend unterrepräsentiert in der bisherigen Punk-Landschaft gewesen, gefühlt.
Ja, ich glaube, das Lied kann damit zusammenhängen, dass dieses Thema halt auch perfekt dafür geeignet ist, sich damit auf morgen zu verschieben. Ne? Das ist halt immer etwas, eigentlich ist dieses Thema seit Jahrzehnten präsent, aber unsere Eltern haben es schon quasi auf morgen verschoben und wir tendieren eigentlich gerade auch so ein bisschen immer noch dazu, das Thema auf die nächste Generation umzulegen. Und aber eigentlich brennt so langsam der Boden unter den Füßen und es müsste konsequent gehandelt werden. Aber das ist wie in vielen anderen Dingen auch halt sehr widersprüchlich.
Ja, absolut nachvollziehbar. Also ihr sprecht da Themen an. Erstmal Artensterben war, als ich vorhin so aufgeschrieben habe, Inhalt des Albums ist und dann so drunter geschrieben habe, alles, was es an Scheiße gibt, steht tatsächlich hier in meinem Buch. Dachte ich, das Einzige, was fehlt, ist Artensterben. Und ja.
Es gab eine Textzeile, aber die ist rausgeflogen. Nicht gepasst.
Ja, als nächstes Album kommt bestimmt. Und ihr sprecht das an. Ne? Ich erinnere mich, als ich ein Kind war, war das Ozonloch so voll präsent irgendwie. Präsent, nicht. Ja, brisant war es auch. Also von mir aus auch präsent. Das Ozonloch war so ein Thema und da muss man was dagegen tun und so weiter. Und das war, glaube ich, aber was, das konnten die Leute greifen. Das war nicht so abstrakt wie die Klimakatastrophe. Und deswegen wurde da auch schon viel zu spät wenigstens mal irgendwann was unternommen. Während jetzt, ihr habt es gerade gesagt, gefühlt, da ja alles immer weiter weggeschoben wird, sodass dann am Ende sich sogar das Bundesverfassungsgericht mal dahinstellt und sagt, so geht's nicht, ne? Wir können nicht immer alles auf morgen verschieben. Ich fand das einfach auch deswegen interessant, nicht, dass ich das Thema für nicht repräsentierungswürdig auf Punkplatten halte, aber ihr habt ja schon mit diesem Lied auch ein Statement gesetzt, in dem ihr es ganz an den Anfang eurer Platte gesetzt habt. Also jeder weiß das so. Wie hört man Alben an? Naja, man legt sie ein, legt sie auf, wie auch immer. Oder zumindest ich höre, auch wenn ich Online-Musik höre, Platten immer noch chronologisch. Und das führt einfach dazu, dass man ganz oft die Lieder am Anfang einer CD oder eines Albums halt viel häufiger hört, als die, die ganz hinten stehen. War das insofern auch eine bewusste Entscheidung, diesen Track ganz nach vorne zu ziehen?
Also ich denke, dass das eher dem Auftaktcharakter des Stücks generell geschuldet ist. Das war jetzt kein bewusstes Ranking, dass dieses Thema in Anführungszeichen uns so unter den Nägeln brennt, dass es definitiv das erste Stück auf der Scheibe sein muss, sondern das ist einfach der Musikalität dieses Stückes geschuldet, dass es ein guter Opener ist. Also ja. Unser Label Matze meinte mal, dass das für eine Single-Veröffentlichung vielleicht schon ein etwas zu langes aufbauendes Intro hat, aber als Album-Opener ist es dafür oder in dem Zusammenhang perfekt.
Ja, und es passt ja im Nachhinein dann auch mit Trümmer ganz am Ende ganz gut zusammen, dass es mit Welt anfängt und mit Trümmer aufhört. Das ist ein ganz passender Anfang.
Genau, also Trümmer wäre definitiv kein Opener gewesen.
Nee. Das unterschreibe ich so. Es bildet alles in allem auf jeden Fall einen guten Rahmen. Lass uns einfach mal eins weitergehen, weil das sind so Gedanken, die macht man sich dann als hörende Person. Es geht los eben mit Klimakatastrophe und so weiter und so fort. Und im nächsten Track Bewegung, auch den habt ihr als Single ausgekoppelt, geht es ja dann darum, dass man salopp gesagt mal seinen Hintern hochkriegen muss, sonst passiert halt auch gar nichts. Ich finde, dass diese beiden Titel dann auch so ein Stück weit halt ineinander greifen, aber überinterpretiere ich womöglich auch. Es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass es keine Lieder darüber gäbe. Trotzdem habt ihr euch dazu entschieden, einen zu schreiben, den ich auch absolut gelungen finde. Wie kam es dazu, dass ihr euch dafür entschieden habt?
Also du meinst für das Thema generell?
Für das Thema generell, ja.
Thema Bewegung, ja. Das, ich glaube, bei dem Track stand zuerst die Musik und dann ist halt irgendwie aus dem Grundgefühl ist dann halt genau das entstanden. Und es war halt auch in einem Zeitpunkt, glaube ich, wo wir gerade angefangen haben zu schreiben. Und es war alles so ein bisschen ungewiss. Und dann war das vielleicht auch so ein bisschen Appell an uns, dass man Bewegung ins Songwriting bringt, ins Album bringt. Und dann hat sich natürlich da viel mehr draus entwickelt als nur der Refrainbewegung. Das ist generell, kann auch durch diese ganze Überinformation gefühlt irgendwie so eine Art Stehenbleiben, weil man einfach überfordert ist und gar nicht weiß, wohin es geht, entstehen. Und es sollte halt einfach auch so ein bisschen wieder so ein klarer Begriff, wo es hingehen soll, mehr oder weniger halt damit gesetzt werden, ohne halt zu eindeutig zu werden und zu sehr mit dem Finger zu zeigen. Aber es sollte halt vor allen Dingen motivierend wirken.
Ja, motivieren und vor allen Dingen auch einen selbst motivieren, auch die eigenen Handlungsweisen zu hinterfragen.
Genau. Ne?
Also, dass man da nicht unkritisch sich selbst gegenüber bleibt.
Und aus der Stagnation rauskommt. Oder wie auch immer.
Ja.
Ihr habt gerade was angesprochen, da würde ich gerne mal nachhaken. Denn das ist, glaube ich, was, das beschäftigt viele Menschen auf dieser Welt. Und das Album mit seiner thematischen Vielfalt zeigt es ja auch. Also es gibt gefühlt so viele Brandherde in unserer Gesellschaft, in unserer Welt tatsächlich einfach, wortwörtlich manchmal, manchmal auch nur im übertragenen Sinne, dass man irgendwie auch gar nicht weiß, wo man ansetzen soll. Also da draußen gibt es jede Menge Fremdenfeindlichkeit innerhalb Deutschlands, aber auch innerhalb der gesamten westlichen Hemisphäre. Es gibt gleichzeitig, wir haben es angesprochen, die Klimakatastrophe, das Artensterben. Es gibt innerhalb der Gesellschaften ein totales Ungleichgewicht, was die Verteilung von Gütern und Reichtümern und Geld einfach anbelangt. Und all diese Sachen führen dann, glaube ich, bei vielen auch dazu, dass man ja so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange dann da hockt, weil man auch einfach gefühlt null weiß, wo soll ich als Einzelperson denn überhaupt ansetzen, um was zu ändern? Und dann gibt es so gefühlt auch so zwei Extreme. Die einen versuchen, alles auf einmal zu ändern, was wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt ist, während die anderen halt dann von so einer Lethargie befallen werden, die genauso wenig ändert. Ist das ein Problem, dass ich übertrage das jetzt mal so ein bisschen auf die linke Szene, vielleicht auch ich will nicht sagen, an zu vielen Fronten gleichzeitig kämpfe, weil das ist nicht das, was ich meine, aber dass mitunter der Fokus auf Einzelaspekte vielleicht dann auch das Bild des großen Ganzen so ein bisschen verloren wird. Oh Gott, jetzt wird es immer schwammiger, was ich erzähle. Aber ich denke, ihr wisst ungefähr, worauf ich hinaus möchte, oder ich hoffe es zumindest.
Ja, also ich glaube, dass der Grundansatz oder der grundoppositionelle Ansatz immer das große Ganze ist, aber das jetzt fassbar zu machen und zu etwas zu machen, wogegen man aktiv vorgehen kann, fällt natürlich schwer. Deswegen hat das, glaube ich, zur Folge, dass sich die meisten einen Teilbereich raussuchen, daraus so eine Art abgeschlossenes oder möglichst steriles Biotop machen, indem sie sich selbst dann korrekt und gut fühlen und da vielleicht auch so ein bisschen Vorbild sein möchten für andere. Aber ja, ist so flapsig gesagt, es reicht halt nicht, nur Veganer zu sein oder Vegetarier zu sein. Also deswegen kann man trotzdem ein Arschloch sein als Mensch. Ja,
ja
also.
Genau. Ja, und generell durch die komplette Verfügbarkeit von zunehmend mehr Informationen über alle möglichen Bereiche, über auch andere Länder und alles Mögliche, kann es halt sein, dass man sich dann halt, ja, wie du eben gesagt hast, so schön wie das Kaninchen vor der Schlange dann in seine Filterblase zurückzieht und nur noch Leute in sozialen Medien oder sowas verfolgt, die auch die eigenen Interessen auch teilen und was man selber gut findet. Und das ist halt generell, glaube ich, eine Herausforderung für die Gesellschaft, sich da anzupassen an die zunehmende Informationsvielfalt und nicht wie die Aluhüte komplett zurückzuziehen und nur noch in der Filterblase irgendwie alles zu glauben, aber halt auch nicht komplett sich für alles verantwortlich fühlen und alle Länder gleichzeitig beobachten wollen und sowas. Das funktioniert ja auch nicht. Also man muss da, glaube ich, einfach für sich ein gesundes Maß finden und das kann man keinem abnehmen, glaube ich. Das ist, ja, schwierig.
Definitiv schwierig. Komplexes Thema, das, ja, glaube ich, auch immer wieder so mal aufploppt. Ich habe halt ganz oft den Eindruck, dass es, wenn es, um mal wieder so den Bogen zu schließen, wenn es eine Bewegung gibt und sei das Fridays for Future oder dann eben Black Lives Matter oder irgendwas, was größer wird, dass das dann ganz oft auch attackiert wird dafür, dass es sich ein ganz konkretes Ziel sucht. Das ist gar nicht das Problem, aber dann wird so ein Stück weit manchmal auch das Haar in der Suppe gesucht und da muss ich sagen, da fehlt mir dann manchmal auch so ein bisschen das Verständnis. Ich gehe aber voll mit, du darfst natürlich nicht, weil du nur, wenn du dich auf eine Sache fokussierst, ist natürlich trotzdem Mist, wenn du alles andere aus dem Blick verlierst. Also um bei dem Beispiel zu bleiben, nur weil ich Vegetarier oder Veganer bin, ja, sollte ich mich vielleicht trotzdem dafür einsetzen, dass mein Umfeld nicht von irgendwelchen Nazi-Arschlöchern durchsetzt ist. Ja, alles in allem auf jeden Fall schwieriges und komplexes Thema und gleichzeitig halt nicht irgendwie sich in die eigene Blase zurückziehen und dann irgendwie denken, ja, draußen ist alles eitel Sonnenschein, nur weil im direkten Umfeld vermeintlich alles cool ist, ne?
Ja, oder auch ein Umweltschützer kann Antisemit sein gleichzeitig. Das
genau.
Schließt sich halt nicht gegenseitig aus, nur weil man sozusagen in einem Teilbereich eine fundierte, fortschrittliche Meinung hat, heißt das nicht, dass man das auf anderen Themenfeldern genauso anwenden kann.
Definitiv, definitiv. Und ja, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um mal wieder ein bisschen Musik zu hören. Und dann widmen wir uns weiter den Inhalten eures Albums. Bad Religion habt ihr mitgebracht. Ist eigentlich, glaube ich, Lied Nummer 3 gewesen, ist aber jetzt irgendwie hier auf meinem Tab vorgerutscht. Deswegen was jetzt trotzdem an. Ja, welches Lied habt ihr da mitgebracht?
Ja, von der natürlich allseits bekannten Band Bad Religion, Modern Man. Ich glaube, du hattest in einem der vorigen Podcasts wurde mal gesagt, dass von Pesco, Diene der Party, das erste Stück der perfekte Opener irgendwie für eine Punkplatte ist, was es auch wirklich, wirklich ist. Aber Modern Man war für mich damals auch das perfekte Opener-Stück und hat mich, es ist lange her, das war 1993, 92 oder irgendwie sowas, habe ich das voll mitgenommen und da wurde ich eine Zeit lang zum größten Bad Religion-Fan aller Zeiten. Ja, deswegen Modern Man. Und das ist einfach auch thematisch nach wie vor hochaktuell.
Ich glaube, das mit Pesco habe ich sogar selber erzählt. Das, zumindest beurteile ich das so. Ich gehe aber mit, dass Modern Man auch ein wahnsinnig guter Opening-Track ist. Ich habe auch, also Against the Grain wahrscheinlich dann irgendwie 10 Jahre später als du angehört, aber ich weiß auch, dass ich dieses Album sehr, sehr gefeiert habe und dass es einfach unfassbar gut und schnell und knackig halt losgeht.
Ja.
Ja, ich glaube, wir müssen auch gar nicht mehr über Bad Religion reden. Hinlänglich bekannt, wie gesagt, 1990 wurde es veröffentlicht. Against the Grain heißt das Album. Modern Man ist der Opening Track und auf Epitaph ist es damals erschienen und so klingt es.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Lasst uns mal so ein bisschen weiter durch eure Tracklist stöbern. Wir sind ja gerade mal bei Lied 2 angekommen, also wir müssen jetzt hier mal so ein bisschen da vorankommen.
Ich wollte gerade sagen, in dem Tempo wird das noch dauern, ja.
Ja, könnte länger gehen. Wie ich überspringe mal den dritten Titel. Kein Teil heißt der, es geht um Rassismus. Es gibt eine wunderbare Textzeile, wie ich finde, darauf. Ich brauche kein Volk, sondern Gesellschaft. Aber da ist, glaube ich, viel schon im Leben drüber geredet worden, was antirassistische Arbeit auszeichnen sollte und warum in unserer Gesellschaft da viel falsch läuft, muss ich, denke ich, den meisten Hörern und müsst ihr den meisten Hörern dieses Podcasts wahrscheinlich nicht vorbeten. Deswegen würde ich gerne zu Vater Unser und zum vierten Lied kommen, der sich ja schon sehr direkt mit dem Patriarchat beschäftigt und mit den Auswirkungen darauf auf unsere Gesellschaft und auf euch beide, auf mich vor allem, ihr sprecht, schrägstrich singt, schreit, wie auch immer, sehr viel auch darüber in diesem Lied, welche Auswirkungen das Patriarchat selbst erstmal auf Männer hat. Und ganz oft, wenn man so mit Leuten spricht, die sich nicht so direkt damit auseinandersetzen, dann ist das Patriarchat oder wird das Patriarchat vor allem ja erstmal als das gesehen, was es wahrscheinlich in allererster Linie auch ist, nämlich eine Bevorzugung oder ein System, in dem Männer dominieren und das natürlich zu Ungunsten von Frauen oder nicht-männlichen Personen dann ausgeht. Dass das Patriarchat aber auch ganz explizite und direkte Einflüsse auf Männer hat, geht dabei mitunter so ein Stück weit verloren und ist eigentlich auch irgendwie ärgerlich, meiner Meinung nach, denn das zeigt eigentlich ja nur, dass das bescheuerte System des Patriarchats halt jeden angeht.
Ja, natürlich. Das ist ja auch ein kulturgewordener Prozess. Also das, also ich glaube, viele fühlen sich da schon angegriffen, wenn man das Patriarchat als solches versucht, erstmal als faktisch existent darzustellen, weil dann direkt irgendwie gesagt wird, ja, aber die Gleichberechtigung ist doch quasi komplett durchgesetzt und sowas, was ja definitiv nicht der Fall ist. Und es geht aber auch gleichzeitig um so komische männliche Biotope, in denen bestimmte Sichtweisen oder Rituale irgendwie kultiviert werden und das im Jahre 2021 auch durchaus ja anders sein könnte.
Ja, und vor allen Dingen auch um diesen Prozess, also es ging uns auch darum, das mal abzubilden, dieser Prozess, dass halt dass diese vermeintlich notwendige Härte und Männlichkeit und so weiter halt auch eine Erziehungssache ist, die einfach weitergegeben wird und eingebläut wird, dass man halt seine Gefühle nicht zeigen soll, weil man der harte Mann sein soll und so weiter und so fort. Und dass sich halt dadurch halt auch über die Erziehung der, der Männer halt einfach auch viel von dem ganzen Mist fortsetzt, leider.
Ja, absolut. Ich stimme da komplett zu. Also dieses Erwartungsbild, an das an Männer herrscht, das aber ja totaler Nonsens ist, das lustigerweise halt sowohl Männern als auch Frauen eingepläut wird und allen dazwischen, das, glaube ich, sorgt halt extrem auch dafür, dass dieses System überhaupt fortbestehen kann, ganz unabhängig von dem Thema, das Thomas ja gerade eben auch angesprochen hat, das sowieso ja erstmal wichtig ist, nämlich das Thema Gleichberechtigung. Also, dass aber das Thema, dass das Patriarchat halt auch auf einer Gefühlsebene noch daneben existiert, neben Bezahlung, Anspruch auf Care-Arbeit und so weiter, das, wie gesagt, das fällt halt oft unten runter. Und ihr habt das zu einem Thema gemacht in euren Songs. Ist euch in den letzten Jahren das irgendwie nochmal, ich weiß auch nicht, bewusster geworden? Ich habe das Gefühl, dass dieses Thema auf der Agenda irgendwie weiter hochgerutscht ist in den vergangenen Jahren.
Ja, das kann man durchaus, das würde ich durchaus auch unterstreichen, dass das generell ein bisschen besser betrachtet wird, was sicherlich auch mit Social Media zu tun hat. Es gibt aber auch ganz, ganz einfache, manchmal so ganz einfache Wahrnehmungen aus dem Alltag. Ich musste vor kurzem da fuhr vor mir einer von diesen Dodge Ram Karren, also diese Pickup-Mega-Karren. Und da drin saß auch nur ein kleines Männlein, aber der konnte es sich wohl auch nicht nehmen lassen, hinten auf seinem Pickup noch groß drauf zu schreiben, Fuck you, Greta. Also wo ich dann halt auch den Eindruck hatte, okay, du kleiner Mann musst in deinem großen Auto sitzen und deine Minderwertigkeitskomplexe jetzt irgendwie auch noch darüber ausleben. Das ist ja manchmal auch ein bisschen belustigend und ekelhaft zugleich. So.
Ja, wir hatten halt auch irgendwie viel darüber diskutiert, über ja die tatsächlich verrückterweise zunehmende Misogynie, also dass halt einfach Frauenfeindlichkeit generell auch von Leuten hier, wie heißt das nochmal, Incels und solche Geschichten, dass sich dann Männer einfach zusammen im Internet verabreden, um Frauen zu hassen und sowas, um sich selber halt besser zu fühlen. Das ist halt verrückt.
Ja, ja, das und sich selbst dann als die wahren Männer irgendwie genau, zu definieren, genau. Ist schon ein bisschen abstrus.
Über verlorene Männlichkeit, Herrschaft und sowas diskutieren und so ein Rotz. Nee. Und auf jeden Fall war das Thema zu dem Zeitpunkt noch nicht so präsent auch irgendwie. Also hatten das Gefühl, dass man da auf jeden Fall was zu machen muss. Das wollte ich nur noch sagen.
Es ist auf jeden Fall ein Thema, gerade so Incels und sowas. Das möchte man gefühlt am liebsten auch gar nicht aufschlagen. Da tun sich Abgründe auf, die schlicht und ergreifend erbärmlich sind. Ich glaube, dafür gibt es auch kein besseres Wort. Und gleichzeitig ist es natürlich trotzdem notwendig, das aufzumachen und das auch nicht alleine irgendwie weiblichen Personen zu überlassen, sondern eben als gesellschaftliche Aufgabe zu betrachten. Ich habe noch eine Frage zu diesem Thema im Allgemeinen, auch wenn das Lied so selbst gar nicht direkt hergibt, aber wie groß ist eurer Meinung nach das Problem innerhalb der Subkultur, dass ja Männer das dominierende Geschlecht vor und auf der Bühne sind?
Ja, ist schade. Es gibt viel zu wenig Bands, die hauptsächlich aus Frauen bestehen oder überhaupt Frauen in der Band haben. Ist immer wieder schade zu sehen, dass es hauptsächlich nur männlich besetzte Bands gibt. Finde ich zumindest.
Ja, generell kann man da, glaube ich, viele Dinge auch hinterfragen, die auch sich als mehr oder weniger Traditionen oder tradierte Verhaltensweisen irgendwie über Jahrzehnte natürlich auch etabliert haben. Aber ich denke, da passiert auch viel. Und aber generell ist der Punkrock immer noch sehr, oder die Bands sind sehr männerlastig, oder ja, genau.
Ist das für euch,
aber,
Entschuldigung, ja?
Ja, ich wollte nur gerade nochmal auf die Diskussion, die jetzt auch von Plastic Bomb und sowas letztens aufgekommen ist. Also es scheint da auf jeden Fall auch einen großen Diskussionsbedarf zu geben, der ja auch angesprochen werden sollte. Ja,
ja, definitiv. Also Plastic Bomb, Punk 2 und alles Weitere ist im gerade im vergangenen Jahr ich würde sagen, vor allem im Sommer dann ja sehr stark aufgekommen. Ist es für euch auch vor diesem Hintergrund perspektivisch, wir denken uns, Corona ist vorbei oder zumindest in einem Rahmen, der es erlaubt, Konzerte zu spielen, ist es vor diesem Hintergrund und all dem für euch auch ein Thema, dass ihr sagt, okay, wir achten da stärker drauf bei der Auswahl unserer Supportbands?
Also im Moment spielen wir halt nicht live. Leider Gottes.
Und es ist auch definitiv nicht absehbar, wann das wieder stattfinden wird. Aber wir haben uns da jetzt intern auch noch keine Quote festgelegt oder so ein Kram. Wir versuchen generell immer darauf zu achten, mit wem wir spielen. Es soll ja auch Spaß machen und es soll natürlich auch kein Griff ins Klo sein. Mhm. Und aber in der aktuellen Phase jetzt ist das gerade kein Thema, weil es nicht ansatzweise absehbar ist, wann wieder gespielt werden kann. Und Autokino-Konzerte oder so ein Kram oder bestuhlte Konzerte kommen definitiv für uns so nicht in Frage.
Nee. Aber ist eine gute Idee. Müssen wir mal drüber reden im Verbund, ob man sich so eine Quote vielleicht mal nehmen könnte, um da vielleicht ein bisschen was zu ändern.
Ja, dann sind wir gespannt, wann es irgendwann soweit sein wird und Daumen gedrückt, Finger gecrossed und so weiter, auf Holz geklopft, dass das alles irgendwann ein Ende findet. Wir gehen mal so ein bisschen weiter durch das Album. Diese ersten vier Lieder, die gehen sehr, sehr nach vorne. Die sind, ja, ich habe vorhin das Wort Brett benutzt. Man könnte auch sagen, sie sind schon sehr auf die Fresse, um es mal noch ein bisschen brachialer auszudrücken. Sehr, sehr treibend. Und dann kommt so ein kleinerer Bruch das erste Mal mit dem fünften Lied mit Energie. War es euch dann auch jetzt ganz allgemein für das Album gesprochen? Es gibt weiter hinten noch ein weiteres Lied, das deutlich ruhiger ausfällt. War es euch wichtig, dass ihr das auch stilistisch dann nicht so komplett durchknüppelt, dieses Album?
Nee, war jetzt keine bewusste Entscheidung, dass es nicht nur Knüppellieder geben soll. Das war halt so einfach, es gab ein paar Stücke, die waren halt dann einfach ein bisschen ruhiger und ist auch mal ganz gut, glaube ich, dass dann ein bisschen Luft zwischendurch ist, damit die nächsten Stücke dann wieder knallen können, sage ich mal.
Ich glaube, bei dem Stück war es auch so, dass der Refrain zum Aufnahmezeitpunkt im Studio noch gar nicht richtig feststand und mehr oder weniger unser Studio-Matze das Stück so ein bisschen in die Richtung gebracht hat, indem er nämlich, glaube ich, das, was ich eingesungen hatte, einfach nochmal versetzt auf die Gitarren gebracht hatte oder sowas.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Und damit hat er das Stück auf einmal, oder der Refrain dann auf einmal einen ganz musikalischen, ganz anderen Charakter und wurde eher zu diesem leicht ruhigen, hymnenhaften Refrain, der vorher eigentlich anders gedacht war. Und das war ein super Beispiel dafür, dass die Arbeit im Studio auch viele gute Verbesserungen mit sich gebracht hat. Also auch die Einflüsse, die der Matze da geltend gemacht hat.
Ja, definitiv. Also dem Track hätte es zum Beispiel auch nicht gut getan, wenn wir den komplett durchgeknüppelt hätten.
Nee, genau.
Gab es bestimmt auch mal eine Version, die 10 BPM schneller war und ja. Ich meine, da war...
Genau, das war auch so ein Baustellenstück.
Ja, definitiv.
Es knüppelt danach erstmal wieder mit Satt. Das war die erste Single-Auskopplung eures neuen Albums. Auch da geht es um Kapitalismuskritik, bevor es dann zur Albumhälfte quasi nochmal ganz andere Töne anschlägt. Es ist, ich weiß gar nicht so richtig, ein bisschen Reggae-artig vielleicht angehaucht, Misanthrop. Das ist schon irgendwie, ja, ich glaube, man kann sagen, eine Kollektivabrechnung mit der Spezies Mensch. Und so ein wunderbares Beispiel für eine Klang-Textschere, wie ich finde. War das von vornherein so konzipiert oder hat sich das auch eher so ein bisschen ergeben, dass ihr dann festgestellt habt, lass uns das mal, ja, vielleicht nicht so einfach nur herausschreien und nach vorne treiben, sondern dem eher so ein bisschen ein ruhigeres Tempo, eine gewisse musikalische Leichtigkeit verleihen, die im Widerspruch zum Text steht.
Tatsächlich war der Widerspruch sogar ganz am Anfang noch größer. Das war nämlich mal ein Fun-Punk-Hymnenstück irgendwie. Das war dann aber zu krass. Und deswegen sind wir dann eher so in Richtung, wir haben uns so ein bisschen in Richtung The Clash mit London Calling oder sowas in der Richtung orientiert und mal versucht, ein bisschen was Ruhigeres zu machen, damit der Text auch rüberkommt und damit das nicht zu hart gegeneinander steht. Ja, so würde ich das...
Ja, ich konnte mit dem Stück am Anfang noch nicht so viel anfangen.
Es gab da viele Diskussionen drüber, genau.
Ja, das stimmt. Ja. Aber es ist auch durch Einflüsse von Matze im Studio auch wieder, es ist ein sehr interessantes Stück geworden, also mit verschiedenen Ebenen irgendwie. Und obwohl ich da am Anfang nicht mit warm wurde, mittlerweile finde ich es gut.
Und man muss dem Stück auch nochmal sagen, von wegen Abrechnung mit der Menschheit, es ist halt so ein bisschen auch der Gedanke, dass man halt nicht unbedingt den Leuten sagt, wie es zu sein hat oder was man mit dem Finger drauf zeigen oder den Zeigefinger heben oder sonst was. In dem Fall geht es halt eher darum, dass halt kleine Gruppen halt, oder wenn man sich halt vereinsamt, dann wird man halt quasi zum Misanthrop. Wenn man sich in zu große Gruppen begibt, dann ist diese Mob-Tendenz immer da. Also vielleicht liegt die Lösung irgendwo dazwischen, so könnte man vielleicht als Kernaussage sagen. Also es soll halt nicht nur negativ sein. Das wollte ich einfach nur nochmal damit irgendwie, ja, vielleicht so nach dem Motto, bildet Banden.
Ja, das ist halt auch die Ambivalenz im Menschen.
Ja. So. Woran lag das, Thomas, dass du so gar nichts mit diesem Lied anfänglich anfangen konntest? Ich habe schon ein bisschen Knoten in der Zunge heute, merke ich.
Ja, du hast ja, glaube ich, auch schon was aufgenommen, oder?
Ich habe heute auch schon was aufgenommen. Das ist die Ausgabe Nummer 11, die habe ich heute aufgenommen. Aber lag das an diesem Fun-Punk Ansatz oder woran lag es?
Genau, In dem Fundus, den der Kai damals irgendwie sozusagen mal der Band präsentiert hatte, was er so mehr oder weniger alles in der Hinterhand an Material gesammelt hatte, da war dieses Fun-Punk-Stück auch bei. Und für mich war das nur ein zusammenhangloses Fragment irgendwie. Ich konnte hab da echt erstmal keinen Zugang zu gefunden. Und nachdem dann aber der Bass-Part irgendwie so ein bisschen darauf geschrieben wurde, konnte man sich vorstellen, okay, es könnte in Richtung Reggae gehen, dann aber auch einen düsteren Verlauf nehmen. Und das war dann irgendwann eigentlich eine ganz spannende Sache. So.
Und um jetzt nochmal eine Ebene hinzuzufügen, der Bass-Part kommt eigentlich vom Ursprung her, war das mal das Outro von Welt. Das war aber dann stimmt, zu lang und dann wurde es ein eigenständiges Stück tatsächlich, ja.
Ja, auch da Studioarbeit, die sich bezahlt gemacht hat.
Definitiv.
Ja, schön zu wissen. Also, wir haben gelernt, es gab auf jeden Fall ein Fun-Punk-Stück auf diesem Album, das es ja so nicht gibt. Und vielleicht wenn alle anderen Thomas mal ärgern wollen, wird das mal live eingespielt.
Genau.
Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir hören zwischendrin erstmal wieder ein bisschen Musik. Und ihr habt Sepultura mitgebracht, was weit weg von Funk-Punk ist. Und
ja.
Auch da ist es der Opening-Track. Welcher ist es?
Der Refuse Resist ist es von, ich glaube, der Chaos ID. Ja. Der kommt von mir. Und das war halt auch in der Anfangsphase, wo sich mein Musikgeschmack so langsam von einfach nur das Hören, was man vorgesetzt bekommt, wegentwickelt hat. Da habe ich alte Tapes noch von meinem Vater gefunden. Also Kassetten, und die dann alle einfach mal durchgehört, und da war halt auch die dabei, und die Arise von Sepultura fand ich damals unfassbar energetisch und mitnehmend und auch extrem politisch tatsächlich. Das war zu so einer Phase, wo ich Punk tatsächlich eher als so Blink-182 und sowas in der Richtung und Fun-Punk und so wahrgenommen hat, und dann Sepultura war auf jeden Fall was, also das Album ist halt echt ein sehr krasser sehr, sehr krasser Rundumschlag auch, sage ich mal, von den Themen her. Da geht's halt gegen Religion, da werden Massaker besungen. Das ist, ich glaube, ein Track ist auch von, da wurde der Text sogar von Jello Biafra geschrieben, irgendwie, wo es gegen Biotechnologie geht, und also sehr, sehr düster, dystopisch und mitnehmend. Das hat mich sehr geprägt, auf jeden Fall, in der Phase.
Ja, Biotech ist Godzilla, heißt das Lied.
Genau, genau.
Ja, ja, insgesamt wirklich ja, sehr vielfältiges Lied. Ich habe heute gelernt, dass es auf der brasilianischen Version sogar noch einen Bonustrack gibt, der sich, ich vermute anhand des Titels, gegen die Polizei richtet, aber
ich glaube, das war ein Cover, was es nicht auf das Original geschafft hat, ja. Aber ich bin mir auch nicht sicher.
Ja, auf jeden Fall auch ein Lied, das ich weiß auch nicht. Ich glaube, dass das ganz viele kennen, weil es so typisch losgeht. Also es ist so ein eingängiges Ding und spätestens, wenn es dann halt losgeht mit Chaos AD, weiß man, bei wem man ist und woran man ist. Und deswegen würde ich sagen, wir hören einfach mal rein in Sepultura Refuse Resist Chaos AD. 1993 auch schon erschienen bei Roadrunner Records damals. So klingt das Ganze.
Erst ein Boxchampion, dann ein Mörder, zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesus, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen. Doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Lasst uns ein bisschen weiter durch euer Album huschen. Es geht weiter mit alte Lieder, in denen ihr die Analogie schlagt zur Weimarer Republik. Ihr besingt in Asche, habe ich das Gefühl, irgendwie ein Stück weit auch was Persönliches. Sagt mir, wenn ich mich da täusche, aber das ist zumindest was, wo ich den Eindruck hatte, da gibt es einen persönlichen Background, der nicht so ganz allgemeingültig ist.
Ja, ist richtig.
Ja, kann man so sagen. Ja, da geht es um alte Weggefährten, die sich komplett weggeschossen und in die falsche Richtung entwickelt haben, wo dann auch irgendwann alle Diskussionen ins Nichts geführt haben. Und aber auch generell diesen Vorgang, der auch immer mehr stattfindet. Jetzt kann man das ja auch gut betrachten mit der ganzen Querdenkerbewegung und sowas. Da entzweien sich ja teilweise auch Familien drüber und es wird halt alles immer radikaler, extremer. Jeder hat seine Meinung da immer verbohrter vorgebracht. Und ja, irgendwann kann man da auch einfach nicht mehr mitgehen und mit so jemandem am Tisch sitzen. Das funktioniert nicht.
Ja, sad but true. Aber das ist wohl oder übel wahr. Ne? Da möchte ich auch gar nicht so viel dagegen stellen. Ich würde gerne über das 10. Lied noch ein bisschen reden, weil das bei mir eine Assoziation geweckt hat und ich habe mir das Lied ein paar Mal angehört und ich bin nicht sicher, ob meine Assoziation komplett richtig ist, aber vielleicht kurz vorweg, es heißt Welcome to Hell und bei mir geht, spätestens wenn Thomas Welcome to Hell schreit, geht bei mir die G20-Lampe in Hamburg an und der Text würde das, glaube ich, auch zulassen, es in die Richtung zu interpretieren. Ich bin aber trotzdem komplett unschlüssig, ob es eine Interpretation ist, die von euch so angedacht war.
Ja, war's. Also Welcome to Hell ist ja ganz klar auch der Demo-Slogan gewesen. Gleichzeitig war aber der Text von Anfang an nicht auf Welcome to Hell gemünzt, soweit ich mich richtig erinnere, sondern eher generell so eine antikapitalistische Grundhaltung und gegen diese ganzen Elitensachen, sowas wie zum Beispiel der Ball da in Wien, wie heißt er denn nochmal? Furchtbare, wo die sich da treffen.
Wie eine Opernball.
Genau, wie eine Opernball. Ja, ja. Oder ähnliche Sachen. Oder auch ja, G20 oder halt einfach alles, wo sich halt Eliten treffen und irgendwie alles absperren, damit ja nichts in der Öffentlichkeit blöd aussieht und solche Geschichten. Das ist halt alles eine ganz ekelhafte Entwicklung im internationalen Bereich.
Wobei wir natürlich jetzt nicht irgendwie so eine Art pauschales Elitenbashing oder so ein Kram betreiben wollen. Ist, glaube ich, es geht eher um dieses Bild des sich abschotten innerhalb demokratischer Strukturen, also wo dann auf einmal auch Räume irgendwie für eine Zeit lang neu definiert werden und einfach Rechte außer Kraft gesetzt werden, nur damit sich die Herren und Damen da in Ruhe oder in Ruhe die Geschicke der Welt weiter diskutieren und entscheiden können. Und jeder Protest dagegen auch natürlich kriminalisiert wird, ne? Also ja. Die G20-Krawalle werden irgendwie als Akt des Terrorismus oder sowas irgendwie dargestellt. Dabei war es nur das legitime Recht, irgendwie dagegen zu protestieren. Und die Eskalation ist ja mehr oder weniger eigentlich auch seitens der Polizei gesucht worden, um dann die Bewegung auch wieder nach wie vor zu kriminalisieren.
Ja, dieses Problem ist ich würde behaupten, auch über G20 hinaus bekannt zumindest, dass, ich nenne es mal so, gewisse Demonstrationen anders behandelt werden als andere, ne? Also manche Demonstrationen sind halt dann doch gleicher als andere und da spielt sicherlich die Polizei eine große Rolle. Ihr sprecht in dem Song auch was an, oder ihr, ohne dass ich die Textzeile jetzt konkret im Kopf habe, aber ihr sprecht quasi verschiedene Führungsmodelle von vereinzelten Staaten an. Ist das auch so ein Thema? Oder das ist, ja, dass es vielleicht dann nochmal zu betonen gilt, wenn ich gerade so dran denke, deutsche Waffenexporte ist ja dann auch immer so eine Geschichte. Auf der einen Seite stellt man sich hin als Ware des Friedens und gleichzeitig ist scheißegal, Hauptsache jemand macht die Geldbörse richtig weit auf und dann wird alles durchgewunken, egal welcher Scheich, welcher Diktator da dahinter steht.
Ich denke, das ist seit Jahrzehnten deutsche Wirtschafts- und Außenpolitik. Ne? Also die beiden Felder lassen sich, glaube ich, generell nicht voneinander trennen. Das sieht man ja auch immer wunderbar auch am Umgang mit China. Das ist einfach für die Deutschen der größte Markt. Und da hat man sich dann mit der Kritik an den chinesischen Verhältnissen und an der Unterdrückung der Uiguren zum Beispiel, das kriegt man als deutsche Regierung dann mittlerweile auch vorgeschrieben, dass man das bitteschön nicht zu thematisieren hat. Und es wird auch nicht thematisiert. Es wird vielleicht einmal, es wird ganz kurz vielleicht betont, dass man hier der Meinung ist, dass Menschenrechte etwas Wichtiges ist. Aber das war es dann auch schon. Und danach werden weiter fleißig Verträge gemacht. Und diese Doppelmoral ist seit Jahrzehnten, deututsche Staatsräson.
Ja, dass Menschenrechte in Deutschland großgeschrieben werden, aber spätestens an EU-Außengrenzen aufhören, ist, denke ich, spätestens seit der großen Flüchtlings- oder fliehenden Thematik vor einigen Jahren, die ja aber bis heute kein Ende gefunden hat, denke ich, weitestgehend bekannt. Lasst uns mal noch ein bisschen weitergehen. Es sind vier weitere Songs noch auf diesem Album, einer davon unterscheidet sich nochmal maßgeblich von den anderen, Serotonin, in dem es auch nochmal weniger um die Gesellschaft, die Welt, den Kapitalismus als solchen geht, sondern um das Individuum, das in dem Fall dann wahrscheinlich das Lied anhört. Und darin singst du, Thomas, du bist mehr wert als du selbst. Und es gibt so eine, ich nenne es mal Aufforderung, zerreiß deinen Selbst. Was genau oder wie genau wollt ihr diesen Song verstanden wissen? Denn ich glaube, man kann ihn nämlich durchaus auch anders verstehen, als ich denke, er gemeint ist.
Ja, dann frage ich doch direkt mal, was ist denn deine andere Auffassung von dem Song?
Genau, das ist immer interessant.
Also ich fange mal damit an, ich denke, er soll so verstanden werden, dass man sein Selbstbild nicht an dem Urteil anderer festmachen soll. Und nicht nur am Urteil anderer, sondern vor allem vor sich selbst, oder ich formuliere es mal anders, dass man am Ende einfach mal in den Spiegel schauen kann. Das ist das, was unterm Strich da vielleicht hängen bleiben soll. Ich glaube aber auch, dass, und dazu neigt man ja mitunter, wenn man dem Text nicht gut lauscht, sondern nur dieses zerreiß dein Selbst sehr, sehr wahrnimmt, dass das genau den gegenteiligen Effekt haben könnte. Aber ich gebe zu, dann muss man schon eher schlecht zuhören.
Also generell geht es in dem Stück eigentlich um das persönliche Erleben oder das persönliche Wahrnehmen von The Way Down, also dass man in eine Abwärtsspirale auch gefühlsmäßig kommen kann, die einem die Welt, wo einem die Welt ausweglos erscheint, das persönliche Handeln ausweglos erscheint und ja, man eigentlich fast dazu bereit wäre oder es attraktiver fände, irgendwie diese Welt zu verlassen. Und das Stück soll eigentlich dann daran appellieren, da nochmal irgendwie einen Cut reinzukriegen, also sich selbst nochmal auch in den Arsch zu treten, beziehungsweise in den Arsch treten zu lassen und auch zu zeigen, dass man nicht alleine ist und dass man auch das Gespräch suchen muss mit anderen und dass es in Anführungszeichen immer Leute geben kann, die einem auch aus der größten Scheiße wieder rausholen können.
Ja, und dass man halt quasi, also wir kennen das auch aus der Umgebung oder aus persönlicher Erfahrung und vielleicht du ja auch irgendwie, dass man sich halt, wenn man sich in solchen depressiven Episoden oder Zuständen befindet, wo man halt einfach mal alles komplett in Frage stellt und sich vor allen Dingen auch komplett hinterfragt und gar nichts mehr irgendwie weiß, wohin es geht, dass man dann halt auch irgendwie die Orientierung verliert und gerade das nicht mehr so sieht, dass man vielleicht irgendwie mehr wert ist, als man jetzt gerade denkt in dem Moment. Und ein Stück weit soll der Song halt einfach auch dann im besten Fall Leute da abholen, wenn die sich gerade mal da befinden und ja, denen halt die Hand reichen, sage ich mal, jetzt im übertragenen Sinne. Also ist quasi das Lied, was man selber hätte hören wollen in so einem Moment oder sowas in der Richtung, im besten Fall, ja.
In jedem Fall muss ich das Lied nochmal anhören. Ich muss es wahrscheinlich nochmal aus einer neuen Perspektive betrachten, aber deswegen reden wir ja miteinander. Während hier die Uhr unaufhaltsam tickt, meine Güte, es ist schon wieder ganz schön weit fortgeschritten, sprechen wir nur noch so ein bisschen darüber. Ihr habt mit Träume in Beton ein Lied geschrieben, das, glaube ich, auch viel auf Kleinstadt Verhalten, Kleinstadtgesellschaften zielt. Zumindest habe ich es so empfunden, als jemand, der in so einer Kleinstadt groß geworden ist, in Bernd oder Bundesrepublik Nazi-Deutschland oder wie auch immer dieses Lied ausgesprochen heißen mag, geht es ganz klar ja um die Querfrontbewegung. Und dann schließt ihr den Rahmen mit Trümmer, macht so ein bisschen ja die Klammer wieder zu, die ihr am Anfang mal aufgemacht habt und geht auch nochmal ganz klar in Richtung Kapitalismuskritik und ja, zitiert gefühltmaßen Olli Kahn, der ja auch ihr Pate für euren Albumtitel gestanden hat mit Weiter, Weiter.
Wusste man gar nicht.
Nee, ich glaube, er hat auch, ich weiß gar nicht, ob er Weiter, Weiter gesagt hat. Ich habe es nicht mehr ganz präsent, dieses Zitat. Aber ja, schließt da letzten Endes den Rahmen und ja, geht es auch nochmal um Kapitalismus. Oder Thomas vielmehr singt, Wachstum korreliert mit Leid, was, glaube ich, nochmal auch gut das Thema aufgreift, was wir vorhin ja schon mal angesprochen hatten bezüglich Wirtschaft, Außenpolitik. Und ja, das kann man, glaube ich, auf so viele Ebenen ausdehnen, dass das hier den Rahmen endgültig sprengen würde. Ich würde gerne noch was anderes thematisieren, und zwar das Artwork des Albums, das von dem ich den Eindruck hatte, dass es sich in gewisser Weise auch in den Texten teilweise nochmal widerspiegelt, aber das mag auch eine falsche Wahrnehmung meinerseits sein. Also auf dem Artwork ist ja ein Astronaut zu sehen, der auf einer Matratze liegt. Ich habe das Gefühl, dass in den Lyrics immer wieder auch mit Sternen und Sternenstaub und ähnlichen weltallbehafteten Symboliken gespielt wird. Ist das tatsächlich eher Zufall oder ist das sehr bewusst so gewählt?
Also das ist schon bewusst so gewählt, dass das alles irgendwie auch zusammenhängt. Es war die Idee, dass es halt, also das Artwork haben wir auch zusammen gemacht und nicht einfach nur irgendwie was genommen von irgendwem, sondern haben uns da auch Gedanken drüber gemacht und zusammen entwickelt. Der Jan, der macht bei uns die Grafik und der hat sich da auch viel drum gekümmert und hat das alles
etliche Stunden
gesetzt.
Investiert.
Ja, genau, etliche Stunden
unbezahlt. Etliche Diskussionen mit uns ertragen
genau.
Müssen.
Ja. Also es ist schön, wenn du das auch so siehst, dass das mit den Songs zusammenhängt, weil das war schon die Idee, auch wenn es natürlich nicht 1:1 irgendwie übertragbar ist, das wäre ja auch irgendwie ja, schwierig umzusetzen. Ja, aber ja, Das an dieser Stelle auch nochmal an Kai Özdemir, der die Fotos gemacht hat. Und nochmal vielen Dank.
Schöne Grüße und vielen Dank.
Schöne Grüße. Ja.
War es, ich frage jetzt mal so ein bisschen plakativ, aber ich habe mir eure Videos angesehen und dann dachte ich mir nur, wer hatte eigentlich die geile Aufgabe, in diesem Astronautenkostüm durch die Gegend zu laufen? Weil ich mir irgendwie, da wurden so Kindheitsträume von mir so abgebildet und dann am Ende steckt ihr ja alle einmal in diesem Astronautenkostüm. War es bei euch auch so? Waren es kleine Kindheitsträume, einmal im Astronautenkostüm zu sein?
Ja, das jetzt nicht wirklich. Also ich musste dieses Ding ja tatsächlich nur für diese eine Sequenz im Video einmal kurz anziehen und so wie die anderen dann auch einmal kurz. Aber nur in den paar Minuten ist mir schon bewusst geworden, was der Kai vorher beim Fotoshooting alles ertragen hat. Also dieses Ding über einen längeren Zeitraum anzuhaben, ist das Gegenteil von angenehm. Das ist wohl ziemlich anstrengend und auch mit der Luftversorgung wird es dann irgendwann knapp.
Ja, ja.
Deswegen ist es, glaube ich, eine schöne, naive Vorstellung als Kind. Ich möchte in einem Astronautenkostüm sein, aber wenn man dann so ein Ding anhat, dann will man da auch schnell wieder raus.
Schon ein bisschen klaustrophobisch, aber auf jeden Fall auch irgendwie eine super schöne Erfahrung gewesen, sage ich auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall sagen.
Dann überlege ich mir nochmal, ob ich das wirklich so gerne
mal erlebe. Also wir können dir gerne die Adresse von dem Verleih zukommen lassen. Dann kannst du dir ja mal für ein Wochenende so ein Ding ausleihen und erlebst dich dann selbst mal vielleicht anders oder so.
Wer weiß. Wahrscheinlich ist es nicht so clever, das im Sommer zu machen, deswegen
ja, das ich
komme dann im
Sommer.
Winter nochmal so auf dieses Angebot zurück. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass dieses, oder ich glaube, das ist nicht so weit hergeholt, dass dieses Astronauten-Weltall-Thema natürlich auch ein Stück weit daher rührt, dass man den Blick von außen auf die Erde wirft, oder?
Genau, also das soll es auch ein bisschen sein, dass der Astronaut natürlich als jemand auch verstanden werden kann oder jemand darstellt, der immer so ein bisschen von außen auf die Sachen guckt, auf die Erde guckt, auf das menschliche Handeln guckt. Und ja, auch das Zugucken kann einen in Anführungszeichen dann wohl schon so erschöpfen, dass man sich mehr oder weniger fast auf eine eingepisste Matratze legt und einfach fertig ist von dem, was man wahrgenommen hat.
Ja, und generell ist auch irgendwie dieses Astronautenthema gerade ganz aktuell eine ganz gute, passende Geschichte gewesen, dachten wir, weil halt auch, ich sag mal so, der Astronaut an sich ist ja isoliert in seinem Raumanzug und gleichzeitig hat er aber diesen Überblick über die Welt irgendwie mehr oder weniger. Und das passt ja ganz gut zusammen mit dieser ganzen Kommunikationswucht, die auf einen einprasselt und gleichzeitig zieht man sich aber dann doch wieder zurück in die eigenen Filterblasen. Das ist irgendwie, ja, wenn man das so als Metapher sehen möchte.
Ja, müsste mal Alexander Gerst oder so nochmal fragen, ob die Beine nach der Rückkehr auf die Erde vielleicht auch deswegen weich geworden sind, weil er von da oben alles Mögliche gesehen hat. Ich habe neulich in einem Interview gelesen, dass er aus dem Weltall beobachten konnte, also die Korallenbleiche beobachten konnte, wo ich mir dachte, das ist schon echt krass. Also da möchte man gar nicht wissen, was man von da oben noch alles sieht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Ich bin hier, glaube ich, tatsächlich größtenteils durch mit meinen Fragen. Nee, nicht nur größtenteils. Ich bin hier durch mit meinen Fragen. Insofern vielen Dank an Thomas und an Kai von Fahnenflucht für ihre Antworten zu ihrem neuen Album Weiter.
Ja, vielen Dank, Felix, für den ersten Podcast unseres Lebens, den wir hier begleiten durften. Durchaus eine interessante Erfahrung und es hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank immer.
Ja, ich hoffe, ich habe euch nicht verschreckt, falls irgendjemand nochmal anfragt.
Ja, es gibt eine weitere Anfrage, aber die muss noch terminiert werden. Da gibt es noch nichts Konkretes.
Naja, aber hat Spaß gemacht.
Ja.
Das freut mich. Dann gebührt euch das vorletzte Wort natürlich trotzdem noch. Ihr habt noch einen vierten Song mitgebracht, der ja auch von Anfang der 90er schon ist. Wir sind relativ früh musikalisch irgendwie so unterwegs, dieses Mal Guns N' Roses.
Ja, ist mir vorhin irgendwie auch aufgefallen, dass irgendwie spielt sich vieles irgendwie in den 90ern ab.
Das war alles so gefühlt, hatte ich das auch so verstanden. Damals. Die ersten Tracks, so die einen angefixt haben, so war das.
Genau, also eigentlich trifft es das. Ja. Und so ist es nämlich dann auch mit dem letzten Song, weil dieser Song peinlicherweise eigentlich für mein Aktivwerden als Sänger in einer Punkband steht. Also ich habe diesen Song damals mal bei einem Kollegen im Keller, wo der Rainer auch mit dabei war in einem Bandprojekt. Also die haben quasi einfach nur Musik gemacht und hatten da noch gar nicht so Band im Hintergrund. Und ich war da zufällig auch anwesend und habe dann spaßeshalber dieses Lied dann einfach mal gecovert, da ins Mikrofon gesungen. Und ja, dann verging wieder ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr oder so ein Kram. Und dann hatte der Rainer mich irgendwann mal angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, in einer Band was zu machen. Ja, und das war dann quasi der Einstieg zu Fahnenflucht. Und dafür steht leider Don't Cry von Guns N' Roses. Also ich habe tatsächlich, das war mein erstes Lied, was ich irgendwie in ein Mikrofon reingehaucht habe. Und deswegen müssen wir das jetzt auch noch ertragen.
Da müssen wir jetzt durch. Genau. Das ist auf jeden Fall mal eine andere Einstiegsgeschichte in eine Punk-Karriere als... Ich würde sagen, die meisten anderen, ich weiß gar nicht, das war ja auch eine Single-Auskopplung damals, das weiß ich. Ich weiß gar nicht, wie hoch die gegangen ist. Platz 22 immerhin der deutschen Charts, habe ich jetzt hier noch schnell nachgeschlagen. Insgesamt, ja, alles in allem ja doch dann sehr, sehr erfolgreiche Nummer. Nicht nur die Single, sondern auch das Album Use Your Illusion 1. Ich glaube, 7 Millionen verkaufte Exemplare oder sowas. Das Albumcover kennt gefühlt auch jedes Kind. Da ist es drauf. 1991 ist es rausgekommen. Thomas singt deswegen bei Fahnenflucht. Wer hätte das gedacht? Ich jedenfalls nicht. Und erschienen ist es bei Geffen Records. Und da müssen wir jetzt alle durch.
Genau. Don't you take it so hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had, baby. I know you'll cry tonight. Know you'll cry tonight.
Das war also Papala Punk Nummer 12 mit Thomas und Kai von Fahnenflucht. Wir haben jede Menge über den Inhalt ihres neuen Albums weiter gesprochen. Auch ein bisschen über Musikalisches. Ich habe mich schlagzeugmäßig auf ganz dünne Fälle gestellt oder eben auch auf dünnes Eis. Aber ich denke, es war soweit in Ordnung. Papala Punk Nummer 12 ist die vorerst letzte Ausgabe, zumindest eben dieser ersten Staffel, und die soll natürlich nicht enden ohne ein Gewinnspiel. Ihr könnt das Fahnenflucht-Album weiter plus Poster gewinnen. Zur Verfügung gestellt wird das Ganze von Aggressive Punk Produktionen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist eine Direktnachricht bei Facebook, Twitter oder Instagram an den Papala Punk Account zu schicken und mir folgende Frage zu beantworten. Wer ist eure Lieblingsastronautin? Das möchte ich wissen. Richtige Antworten gibt es in diesem Sinne nicht. Und wenn ihr das bis zum 31.05.2021 um 23.59 Uhr erledigt habt, kommt ihr in den Lostopf und werdet dann am 1.06. entsprechend benachrichtigt, solltet ihr gewonnen haben. Die Gewinnspielbedingungen findet ihr auch nochmal in den Shownotes bzw. im jeweiligen Social-Media-Eintrag. Ansonsten sei natürlich darauf hingewiesen, dass ihr wie immer alle Bands, die heute gar nicht so zahlreich waren, in den Shownotes findet. Ihr findet die Links zu den beiden Videos zum neuen Fahnenflucht-Album. Ihr findet die Spotify- und YouTube-Playlist zum Podcast und ja, alles, was es sonst noch zu wissen gibt in eben angesprochenen Shownotes. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen und das ist vielen Dank, dass ihr euch 12 Folgen Papala Punk bisher angehört habt und dann, ja, bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer abonniert den Podcast und bleibt dabei, um dann natürlich auch die erste Folge der zweiten Staffel nicht zu verpassen, wenn es wieder heißt Papala Punk hier auf meinmusikpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.